Deutschlandfunk. Agenda.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon herzlich willkommen. Das Thema, es ist ein Dauerbrenner. Etwa in Berlin und Hamburg und auch in Köln. Wie soll die Stadt mit ihrem kolonialen Erbe umgehen? Nur gut 30 Jahre währte die Epoche der deutschen Kolonialherrschaft, aber der deutsche Kolonialismus hat tiefe Spuren in den städtischen Räumen hinterlassen. Denkmäler, Straßennamen, Gebäude und Institutionen sind alle Teil der kolonialen Topografie der Städte. Diskutiert wird etwa darüber, ob Kaiser Wilhelm II. Vom Denkmalsockel geholt werden sollte, ob Straßen, die zweifelhafte Kolonialverwalter ehren, umbenannt und Museumsexponate aus kolonialen Kontexten, Stichwort Benin-Bronzen, zurückgegeben werden müssen. Was muss weg, auch aus den Köpfen? Und was soll in einer Einwanderungsgesellschaft unbedingt bleiben, damit diese Zeit und ihre Auswirkungen bis heute nicht ausgeblendet werden? Schwierige Aufarbeitung, wie Köln mit seinem kolonialen Erbe umgeht, ist das Thema unserer heutigen Agenda. Und auch Ihre Meinung ist gefragt. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Sie können Stellung nehmen zu Köln, aber auch zu anderen Städten natürlich, wo koloniale Spuren sind. Was halten Sie davon? Was muss man verändern? Muss man überhaupt etwas verändern? Rufen Sie gerne an, schreiben Sie uns eine Mail. Zunächst möchte ich Ihnen unsere heutigen Gäste vorstellen. Einmal Professor Marianne Bechhaus-Gerst, Professorin für Afrikanistik an der Universität Köln. Begrüße ich. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ich grüße Sie.
Ich grüße außerdem Bebero Lehmann, Historikerin und Mitbegründerin der Initiative Decolonize Cologne. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Außerdem Serge Palasy, er ist Afrikanist und arbeitet als Fachpromotor für Flucht, Migration und Entwicklung beim Eine-Welt-Netzwerk NRW. Guten Morgen, Herr Palasy. Und außerdem in unserer Runde Stefan Charles, Kulturdezernent der Stadt Köln.
Guten Morgen.
Alle hier im Studio mit großem Sicherheitsabstand. Und bevor wir gleich in die Diskussion einsteigen, lassen Sie sich von Melanie Longerich mitnehmen auf einen Spaziergang durch Köln zu einigen Orten der Stadt, an denen sich die Diskussion entzündet über die kolonialen Spuren und den Umgang damit.
Auf der Hohenzollernbrücke fahren die Züge in den Hauptbahnhof ein. Hier auf der Rampe zur Brücke mit Blick auf den Rhein thront er in Bronze auf hohem Ross.
Das ist der Willi, auch als Pickelhauben-Willi bekannt.
Mit einer Taube auf dem Kopf, auf jeden Fall vom Pferd.
Taube auf dem Kopf und mit der Verniedlichung des Namens möchte ich bestimmt nicht verniedlichen, was er gemacht hat.
Serge Palasy vom Eine-Welt-Netz NRW kennt sich bestens aus, wenn es darum geht, die kolonialen Hinterlassenschaften in Köln auszumachen. Ich habe mich mit ihm für einen Stadtrundgang verabredet und am Reiterstandbild von Wilhelm II., dem letzten deutschen Kaiser, der auch vor brutaler Gewalt nicht zurückschreckte, um seine kolonialen Träume durchzusetzen, geht's los.
Wenn Sie hier lang gehen, was ist das für Sie für ein Gefühl, wenn Sie den sehen?
Also das Gefühl, was ich habe, ist, dass ich halt dieses zweierlei Maß als persönlich betroffen, als schwarzer Deutscher, mich irgendwie immer wieder stutzig macht. Wo ist der Unterschied zwischen anderen Massenmördern, deren Denkmäler über Nacht entfernt worden sind? Ist der Unterschied derjenige, dass in dem Falle nur, in Anführungsstrichen, nur koloniale Untertanen, die nicht weiß gelesen sind, getötet worden sind? Also ich glaube nicht, dass das allen bewusst ist, die diese Denkmäler weiterhin sozusagen als Teil der Geschichte erhalten haben wollen. Aber diese Message, die ist zwischen den Zeilen zumindest durchzulesen.
Aber der Wilhelm hier, der ist nicht mehr jedem recht, kann man sagen. Der wurde auch schon mal mit Farbbeuteln beschmissen. An ihm kann man schon die Diskussion auch ein bisschen festmachen in Köln.
Also in seiner sogenannten Hunrede 1900 hat er gesagt, es wird kein Pardon gegeben, Gefangene werden nicht gemacht. Das kommt einem Vernichtungsbefehl gleich. Und wenn man sowas aus oberster Ebene proklamiert und natürlich dann auch die Soldaten damals genau mit seiner Motivation nach China ausgeschifft worden sind, dann muss man schon ein bisschen kritischer die ganze Sache sehen.
Wollen wir da mal loslaufen?
Das können wir gerne machen.
Wenn man mal hinschaut, gibt es in Köln viele Orte, die auf die deutsche Kolonialzeit verweisen. Die Mohrenstraße zum Beispiel oder auch das sogenannte Chinesenviertel in Ehrenfeld, wo Straßennamen nach dem sogenannten Boxeraufstand von 1900 benannt sind, bei dem rund 23.000 Menschen starben. Serge Palasy will nach Nippes. Wir nehmen die U-Bahn.
Afrikaviertel in der Nähe, ne?
Ganz genau. Köln-Nippes, sogenanntes Afrikaviertel, 1935 aus dem Boden gestampft. Und dieses Viertel ist im Prinzip der Ausdruck dafür, zu zeigen, wir haben unsere Kolonien zwar gerade verloren, aber wir sind nicht raus.
Vor 130 Jahren war auch in Köln die Kolonialbegeisterung groß. Es gab Theateraufführungen wie Tünnes in Afrika, die örtliche Gummiwarenfabrik war auf Kautschuk aus Kolonien angewiesen und die Gebrüder Stollwerk brauchten für ihre Schokoladenfabrik die Rohstoffe von dort. Noch einmal links abbiegen, dann stehen wir in einer ruhigen Straße mit Einfamilienhäusern, die Gustav-Nachtigall-Straße.
Hier gab es viele Kolonialverbrecher, die geehrt worden sind. Immerhin wurden einige schon in den 90er Jahren entfernt. Aber wir haben ja immer noch den Gustav Nachtigall. Ja, und er war als Reichskommissar dafür verantwortlich, das, was vorher Kaufleute mit betrügerischen Verträgen sich an Land in Afrika angeeignet haben, am Schluss halt rechtlich abzusichern. Also der fuhr mit einer Kanonenboot-Drohkulisse Westafrikas Küste entlang und hat dann sich die entsprechenden Schutzverträge unterschreiben lassen. Und hat im Prinzip dafür gesorgt, dass alles zumindest der Form nach sozusagen nach Recht und Ordnung lief und das sozusagen ordentlich erworbenes Territorium war. Ich meine, dass es alles ein Unrechtskontext war, das muss ich, glaube ich, nicht sagen.
Aber warum ist denn dieser Straßenname, warum besteht er denn eigentlich noch?
Ja, weil er im Gegensatz zu zum Beispiel anderen Akteuren nicht selbst zum Beispiel durch gewalttätige Strafexpeditionen sich einen Namen gemacht hat, weil er auch scheinbar unter anderem als Mitglied der Leopoldina eher so auch als Forscher und Wissenschaftler betrachtet worden ist, beziehungsweise auch noch teilweise wird.
Eine Anwohnerin hält an.
Die Gustav-Nachtigall-Straße, Sie wohnen da.
Ja.
Muss sich der Straßenname ändern?
Ich denke ja, wenn ich meine persönliche Befindlichkeit da so mit reinbringe, dann denke ich natürlich schon an diesen eventuellen Mehraufwand, den man hat mit allen Bescheid sagen, neuer Straßenname. Aber grundsätzlich denke ich ja, das ist im Prinzip nicht tragbar, dieser Name.
Im Leonardo da Vinci Gymnasium, hier an der Nachtigallstraße, möchte man den Namen am liebsten weghaben. Da wollte ich direkt mal nachhören bei Klaus Kombrink. Der ist nämlich hier der Rektor.
Ich habe gehört, Sie geben eigentlich bei Paketen immer einen anderen Straßennamen an.
Weil er nicht für das steht, für das, was unsere Schule ausmacht. Nämlich ein multikulturelles Bild zu haben von der Welt, in der man lebt. Der Gleichberechtigung, der Heterogenität. Und da steht der Name nicht für.
Ja, auf umstrittene Denkmäler und Straßennamen stößt man bei postkolonialen Spaziergängen durch Köln, aber natürlich auch in anderen Städten. Frau Bechhaus-Gerst, Sie beschäftigen sich seit, glaube ich, mehr als 15 Jahren mit der postkolonialen Geschichte der Stadt Köln. Wie ist der Prozess? Was hat sich getan in diesen Zeiten? Wir haben ja schon einige Stationen genannt, Denkmäler, die kritisiert werden, Straßen, die problematisch sind. Wie stark ist das Bewusstsein, hat sich das geändert in den Jahren und welche Plätze, Orte sind umstritten?
Es ist sicherlich heute sehr viel mehr Bewusstsein für das Problematische von gewissen Straßen, Plätzen, Denkmälern, als das vor 15 Jahren der Fall war. Damals hatte ich die Initiative Köln Postkolonial begründet, die es auch immer noch gibt heute. Und als wir damals anfingen, uns mit diesem Thema überhaupt zu beschäftigen, das heißt, was hat denn Köln mit dem Kolonialismus zu tun, da stießen wir zunächst eigentlich eher auf Befremden, weil das so ein Thema war damals, oder es war eigentlich damals noch gar kein Thema, also die lokale Beschäftigung mit Kolonialismus, das wird eher als was betrachtet, was vielleicht mit Berlin oder Hamburg zu tun hat und mit den überseeischen Gebieten, aber dass das auch für eine Stadt wie Köln von Relevanz war, das war damals noch überhaupt kein Thema und viele Menschen wussten damit nichts anzufangen. Und wir haben damals eine Ausstellung zu dem Thema gemacht im Kölnischen Stadtmuseum und das war dann auch so wirklich wie so ein Auftakt. Also da waren sehr viele Schulklassen beispielsweise und da kam dann auch die Resonanz häufig von den Lehrerinnen und Lehrern. Ja, jetzt können wir eigentlich mit dem Thema sehr viel mehr anfangen, wo klar wird, es hat auch was mit unserer Stadt, mit unserer Heimat zu tun. Und ich denke mal, das hat sich in den letzten 15 Jahren, eigentlich vor allen Dingen in den letzten 2-3 Jahren nochmal sehr stark verändert. Vor 2 Jahren, als die Demonstrationen waren zum Tod von George Floyd beispielsweise, da kam ja so das Thema in den Medien so richtig auf, also in sehr vielen Zeitschriften, Zeitungen, auch im Fernsehen wurde auf einmal zum einen der Rassismus, zum anderen auch eben halt das koloniale Erbe ganz anders thematisiert. Und das war für mich so ein Startpunkt, von dem ich hoffte, dass er in eine nachhaltige Entwicklung übergeht, dass viele Leute sich eigentlich zum ersten Mal mit diesem Thema beschäftigt haben. Was hat der Kolonialismus, was haben vor allen Dingen die Folgen und die Nachwirkungen des Kolonialismus mit der Stadt zu tun, in der ich lebe, mit mir auch natürlich zu tun.
Aspekte, die auch Sie beschäftigen, Bebero Lehmann. Sie haben mit zwei weiteren Historikerinnen Decolonize Cologne gegründet. Im Mai gab es dafür den Kölner Kulturpreis. Sie bieten kolonialkritische Stadtteilführungen an, Vorträge, am Beispiel der Stadt Köln über die deutsche Kolonialvergangenheit und deren Kontinuitäten in unserer Gesellschaft zu sprechen. Ist das gewachsen auf diesen gesteigerten Bewusstsein für die problematische Vergangenheit?
Also wir haben damit angefangen 2018 und wir haben eben im Rahmen unseres Studiums uns alle drei mit Kolonialgeschichte beschäftigt. Ich habe meine Masterarbeit dazu geschrieben, konkret zum antikolonialen Aktivismus einstiger Kolonialmigranten in Deutschland. Und anschließend habe ich weiter an der Uni gearbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin und hatte eben im wissenschaftlichen Kontext viel zu tun mit diesen Themen, genau wie meine Mitstreiterin. Und wir haben aber festgestellt, im vorherrschenden Geschichtsbewusstsein kommt Kolonialgeschichte eigentlich kaum vor. Also, und wir wollten einfach diese Themen mal aus der Uni raustragen und an anderen Orten thematisieren. Und wir fanden das Format der Stadtrundgänge, was es in Berlin zum Beispiel schon gab, was uns inspiriert hat, sehr passend und haben das für Köln entwickelt und finden das einfach eine gute Gelegenheit im öffentlichen Raum, das zum Anlass zu nehmen, diese Themen zu aufzugreifen und zu vermitteln und da so ein bisschen, mehr Bewusstsein zu schaffen.
Also das Thema auch mehr auf die Straße zu holen offensichtlich. Wie ist die Resonanz?
Also es geht nicht in erster Linie darum, das Thema auf die Straße zu bringen, sondern es ist einfach, wir haben eine Lücke festgestellt im vorherrschenden Geschichtsbewusstsein, aber auch in den Schulen, in den Universitäten, in der Lehre wird es immer noch nicht genug vermittelt. Und es ist aber aus unserer Sicht ein wichtiges Thema, weil es nicht nur historisch ist, sondern auch noch viel mit uns heute zu tun hat. Und zum Beispiel auch eben mit dem strukturellen Rassismus, der auch in Deutschland und auch in Köln bis heute immer noch wirkt. Und wir fanden einfach den öffentlichen Raum einen guten Ort, um dafür zu sensibilisieren. Aber grundsätzlich würden wir uns schon wünschen, dass das viel stärker verankert wird in dem Schulunterricht, in der Lehre, an den Universitäten, dass wir einfach eine ganz andere Debatte auch als Stadtgesellschaft führen. Also es ist sozusagen nur ein Aspekt, den wir tun, aber wir finden nicht, das reicht oder wir wollen das nicht primär auf die Straße bringen, sondern es ist einfach nur unser Instrument sozusagen bisher.
Eins von vielen Instrumenten für die aktuelle Debatte. Charles, als Kulturdezernent, wie ist da der aktuelle Stand? Woran knüpfen Sie an und welche Akzente möchten Sie setzen?
Als Kulturdezernent kann ich einfach sagen, dass wir natürlich in Köln verwaltungsseitig auch hier Verantwortung übernehmen wollen. Es leben Menschen aus 134 Nationen in Köln. Und wir wollen natürlich unser koloniales Erbe hier erstmal aufarbeiten, also auch historisch aufarbeiten und eben diese Kontextualisierung auch vornehmen. Also es geht wirklich darum, zu ergründen, wie eben Denkweisen und Bilder aus der Kolonialzeit bis heute in Form, das haben wir gehört, von Diskriminierung auch nachwirken und damit wollen wir uns befassen. Das machen wir natürlich strukturell. Also das Amt für Vielfalt und Integration hat eigentlich die Aufgabe, können Kulturinstitutionen, Bildungsinstitutionen, aber auch Organisationen aus der Zivilgesellschaft zusammenzuführen, diese Debatte auch wirklich zu führen, die ist vielschichtig, die wir Zeit brauchen, das wissen wir alle. Das ist keine Sache, die wir in ein, zwei Tagen abhandeln und eben auch mit diesem Expertengremium, wovon jetzt auch ein Teil hier heute in dieser Runde ist. Und da hört man ja auch, dass die aus verschiedenen Richtungen kommen, aber unglaublich viel Expertise auch hier in diese Debatte hineintragen. Und letztlich geht es auch darum, wenn wir jetzt wirklich sagen, soll diese Statue stehen bleiben, ja oder nein? Soll dieser Straßennamen geändert werden, ja oder nein? Ratsvorlagen vorzubereiten, die wir dann im Rat auch beschließen können und sagen können, ja, wir als Stadtgesellschaft möchten das so oder so gestalten. Also wir werden wirklich hier die Dinge anpacken in Köln und das ist, finde ich, ein unglaublich spannender und unglaublich wichtiger Prozess. Und er passt auch sehr gut zu Köln, weil eben hier diese Vielschichtigkeit wirklich im Alltag überall spürbar ist. Also für mich hat es diese Debatte sehr viele positive Aspekte auch.
Eine Debatte, die ja auch über Köln hinausgeführt wird. Und an dieser Stelle möchte ich Herrn Bertram aus Berlin begrüßen, unseren ersten Hörer. Schönen guten Morgen, Herr Bertram.
Guten Morgen.
Herr Bertram, wie stehen Sie zu dem Thema, zur kolonialen Vergangenheit und den Spuren, die Sie in den Städten hinterlassen lassen hatten? Müssen wir da eine andere Handlungsweise an den Tag legen?
Also ich bin ja der Meinung, wir hatten ja in Berlin hier zum Beispiel die Mohrenstraße. Das hat mit dem Sarotimor nichts zu tun. Das hat mit Mauretanien zu tun. Und die Geschichte ist da. Man muss die Geschichte nicht jetzt verändern. Und vor allen Dingen uns die ganzen Straßennamen verändern und so weiter, weil das mit sehr viel, viel Geld verbunden ist. Es müssen die Pässe geändert werden, die Ausweise müssen geändert werden und. Da muss die Stadtpläne geändert werden. Da muss Google Map informiert werden und das passiert ja alles nicht in dem Rahmen. Das wird gemacht und die Bürger und die Touristen müssen sich damit abfinden. Und das finde ich nicht in Ordnung.
Ich gebe das mal in die Runde.
Da gab es nichts in Geschichte. Ja. Wir wollen ja nicht Sanssouci abbauen oder die Wartburg und so weiter, ja. Oder die Denkmäler verschieben, die haben alle mal eine Bedeutung gehabt. Und man muss ihnen dann nicht nachwirkend jetzt sagen, für ihre Zeit war es richtig gewesen und jetzt muss ich nicht alle zurückbauen.
Das gebe ich mal in die Diskussion. Herr Palasi, was sagen Sie dazu?
Ja, also vieles hat ja auch was mit unserer Bildung, auch mit dem politischen Diskurs zu tun. Und deswegen bin ich erstmal auch Otto Normalverbraucherin, nicht böse in dem Sinne, wenn ich Dinge nicht weiß. Dann werde ich sie auch nicht kritisch betrachten. Aber ich sage immer wieder, also wie schnell ging es zum Beispiel 1990, als der dann eiserne Vorhang fiel, Deutschland sich wieder vereinigt hat, wie schnell hieß es Goodbye Lenin? Wie schnell war die Stalin-Allee wieder die Karl-Marx-Allee? Also wenn der politische Wille da ist, geht das ja. Und ich meine, da sagt ja auch keine Bürgerin, kein Bürger, das war zu viel Aufwand. Und das ist das, was mich so ein bisschen stutzig macht, wo ich sage, also entweder heißt es Goodbye Lenin und auch Goodbye Kolonialist XY oder eben beide können sozusagen weiter bestehen bleiben. Wenn ich sozusagen da selektiv vorgehe, dann vermittle ich den Eindruck, dass es eine Hierarchisierung gibt von Unrecht. Und das ist nicht nur ein, ich sag's jetzt mal salopp, Schlag ins Gesicht einer immer größer werdenden Bevölkerungsgruppe in Deutschland, sondern auch einer Mehrheitsgesellschaft, die da beginnt, Gott sei Dank, zum Teil kritischer auf die Vergangenheit zu blicken. Deswegen, glaube ich, brauchen wir auch die Bildung, die wir eben ja schon von den beiden Vorrednerinnen gehört haben, unbedingt, dass wir eben sehen, dass es da Unrechtskontexte gibt und dass man nicht einfach sagen kann, das ist Teil der Geschichte und es muss deswegen im Stadtbild präsent bleiben, weil dann müsste auch ein Lenin noch präsent sein und ein Stalin und wir wissen, es ist nicht der Fall.
Was sagen Sie dazu, Herr Bertram, wenn andere
denken? Mit dem Lenin-Denkmal ist ja so, der Kopf ist ja nochmal wieder ausgebuddelt worden in Spandauer Zitadelle. Und man hatte auch gesagt, das ist inzwischen, man hätte das Lenin-Denkmal stehen lassen sollen, das Riesenteil. Das ist eine neue Geschichte. Aber wenn man die Geschichte jetzt so umschreibt, dass wir wollen das so haben jetzt, wir wollen das so haben, dann kommt die nächste Generation, wir wollen das so haben, dann kann ich noch ein bisschen den Kopf schütteln.
Okay, jetzt gibt es da viele Reaktionen. Frau Lehmann.
Ich wollte einfach dazu sagen, ich kann natürlich verstehen, es sind Unannehmlichkeiten für Anwohnerinnen und Anwohner, wenn man dann eine neue Adresse hat, weil der Straßenname sich ändert und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich würde ich sagen, sollten wir das doch eher als Chance begreifen, denn Straßennamen, die noch Kolonialverbrecher ehren zum Beispiel, da sollten wir uns doch als Stadtgesellschaft fragen, wollen wir das noch in unserer Stadt? Ist das wirklich das, wo wir hinterstehen als Stadtgesellschaft? Und wir können das als, die Straßennamen sind sozusagen die sichtbarsten Spitzen des Eisberges, sage ich mal, im öffentlichen Raum, für dahinterliegende Strukturen. Wir haben noch strukturellen Rassismus in Deutschland, der sich niederschlägt im Schulsystem, auf dem Arbeitsmarkt, bei der Wohnungssuche für nicht weiß gelesene Menschen. Schwarze Leben sind auch immer noch regelmäßig von rassistischer Gewalt bedroht, auch in Deutschland. Und dann würde ich eigentlich eher sagen, wir können das als Chance begreifen, uns mit diesen Straßennamen auseinanderzusetzen. Sie auch nicht einfach irgendwie umzubenennen, sondern zum Beispiel in Berlin, Sie hatten jetzt konkret das Beispiel der M-Straße genommen. Das ist jetzt natürlich kein Kolonialverbrecher, da geht es einfach darum, dass der Begriff verletzend ist für schwarze Menschen in Deutschland, für schwarze Deutsche, die schon seit über 100 Jahren mindestens unsere Gesellschaft mitprägen, gestalten und wichtige Teile unserer Gesellschaft sind. Und darauf Rücksicht zu nehmen und einfach keine rassistischen Begriffe mehr im öffentlichen Raum zu haben. Und die soll ja auch nicht einfach irgendwie umbenannt werden, sondern sie soll nach Anton Wilhelm Amo benannt werden. Anton Wilhelm Amo war der erste schwarze intellektuelle Gelehrte, der an Universitäten in Deutschland zur Zeit der Aufklärung gelehrt hat. Und dessen Namen kaum jemand kennt. Und es geht eben nicht darum, Geschichte umzuschreiben, sondern es geht darum, Teile der deutschen Geschichte, die in Vergessenheit geraten sind, wieder zu erinnern und sozusagen die deutsche Geschichtsschreibung, die deutsche Geschichte zu vervollständigen. Denn schwarze Geschichte, wie uns zum Beispiel Anton Wilhelm Amo zeigt, schwarze deutsche Geschichte existiert auch schon sehr, sehr lange einfach.
Das ist eine Leerstelle im Geschichtsbewusstsein vieler, die man füllt damit. Das heißt, es ist auch so eine Art Bildungsauftrag dahinter, nach dem Motto, wir müssen ganz viel ergänzen und ja versuchen, nicht nur die Namen, die problematisch sind, zu hinterfragen, sondern auch neue Namen einzuführen.
Ganz genau, das würde ich auch so sehen. Also wie meine Vorrednerin das auch schon gesagt hat, es geht ja nicht darum, ein Kapitel der Geschichte auszumerzen, indem man also Namen verschwinden lässt, Straßennamen umbenennt, sondern es geht darum, die Perspektive zu verändern auf diese Geschichte, indem wir eben nicht mehr Täter ehren beispielsweise, sondern indem wir Menschen ehren, die Widerstand geleistet haben oder die Opfer von Kolonialismus geworden sind, gerade um eben halt dieses Kapitel koloniale Vergangenheit sehr viel stärker in das Bewusstsein zu rücken.
Und da gehen wir gleich nach den Nachrichten noch weiter ein. Sie können uns anrufen unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Ihre Meinung zur schwierigen Aufarbeitung, wie Köln, aber auch andere Städte mit ihrem kolonialen Erbe umgehen. Weiter geht es mit der Agenda. Schwierige Aufarbeitung, wie Köln mit seinem kolonialen Erbe umgeht, ist unser Thema weiterhin bis 11.30 Uhr. Mit weit über 100-jähriger Verspätung gibt es zunehmend ein Bewusstsein darüber, dass geraubte Kunstobjekte aus ehemaligen Kolonien aus einem Unrechtskontext stammen, dass Straßen Personen ehren, die zum Teil Kolonialverbrecher waren. Die einstigen Kolonien wurden ihres kulturellen Gedächtnisses beraubt, dagegen regt sich immer mehr Widerstand. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat kürzlich eine Vereinbarung über Raubgut abgeschlossen. Sie überträgt das Eigentum ihres riesigen Bestandes an Benin-Bronzen an Nigeria. Ab dem kommenden Wochenende sind im Berliner Humboldt-Forum viele davon zu sehen. Die Stadt Köln will auch Benin-Kunstwerke aus dem Roten Strauch-Jost-Museum zurückgeben. Es bewegt sich also einiges. Ob das genug ist, wie auch mit Straßennamen und Denkmälern aus kolonialen Kontexten umgegangen wird und werden soll, darüber diskutieren wir weiter. Gerne auch mit Ihnen. Rufen Sie uns an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal anknüpfen an das Ende der letzten halben Stunde. Frau Bechhaus-Gess, wir haben ja den Hörer gehabt, Herr Bertram aus Berlin, der auch sich Gedanken machte, was die Kosten betrifft für Straßenumbenennungen. Vielleicht können wir mal klarstellen, wie ist da der Sachverhalt?
Also es ist ein sehr häufig gegen Umbenennungen, zumindest gegen Umbenennungen, die man nicht so gerne hat, vorgebracht wird, dass Kosten entstehen. Tatsächlich ist es so, dass Veränderungen im Personal, Adressänderungen im Personalausweis, im Pass, im Führerschein, im Falle von Straßenumbenennungen kostenlos sind. Das heißt also, da bleibt also, sag ich mal, also für den oder die Einzelnen nicht viel über an Kosten, was entsteht. Also ich denke mal, das Argument, was man früher noch hatte, Briefpapier und so in Zeiten des Internets, E-Mails und so weiter, digitalen Verkehrs fällt das nicht mehr so sehr ins Gewicht. Und es gibt ja meistens lange Übergangsphasen, nicht? Also wo man auch, was weiß ich nicht, als Unternehmen das alte Briefpapier aufbrauchen kann oder einen Aufkleber drauf machen kann und so. Also ich denke mal, das ist ein Argument, was für mich auch immer so ein bisschen vorgeschoben ist, wenn man eben im Grunde genommen nicht will oder es nicht für notwendig erachtet. Aus, wie wir hörten, ja auch größtenteils eben auch Unwissen oder Nichtwissen, was dann eben halt vorgebracht wird.
Viele Straßen sind umbenannt worden, viele sollen möglicherweise noch umbenannt werden. Es ist ein langer Prozess. Es geht natürlich auch um Denkmale. Das Thema wird sehr kontrovers diskutiert. Und beim Reiterdenkmal von Kaiser Wilhelm II. Im Kölner Stadtteil Deutz gehen die Meinungen auch auseinander, wie Melanie Longerich erfahren hat, die dazu einige Passanten befragt hat.
Ich bin absolut dagegen, dass das Kaiser-Wilhelm-Denkmal aus dem Kölner Stadtbild verschwindet, weil es gehört zum Anblick. Das ist halt einfach Köln.
Und man kann nicht alles wegmachen oder wegdenken, sowieso nicht.
In den USA wurden Statuen abgerissen, zu Recht auch, wenn man die Geschichte bedenkt. Und ja, also ich denke, da sollte man auf jeden Fall mal die entsprechenden Schritte einleiten.
Ich wohne jetzt 54 Jahre in der Kamerunstraße. Warum soll sich es anders heißen?
Ich verstehe, dass man das weghaben will und ich hätte da eigentlich auch kein großes Problem mit. Aber ich glaube, dass Infotafeln eigentlich schon reichen würden.
Das Stichwort Infotafeln möchte ich mal aufgreifen. Es gibt ja viele Formen, wie man das die Erinnerung vielleicht auch verändern kann, bewahren kann an diese Zeit, ohne sie komplett zu verdrängen. Es gibt verschiedene Ideen, die diskutiert werden. Herr Palasie, Sie haben, glaube ich, auch zum Tag des offenen Denkmals einen Text geschrieben, dass der Kaiser Wilhelm vom Sockel muss. Was gibt es da für Ideen, wie er vom Sockel muss, dass er vom Sockel muss und warum er vor allen Dingen vom Sockel muss?
Ja, also ich habe nicht gesagt, dass er vom Sockel muss, aber ich habe mit einem Bild gespielt, da war das Pferd ohne Reiter. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, ne? Also dass man die Hohenzollernbrücke, weil die heißt halt mal Hohenzollernbrücke, da sind auch noch drei andere Leute mit dabei, dass zum Beispiel ein Pferd ohne Reiter und mit einer kontextualisierenden Tafel da in Zukunft, ne, sozusagen die TouristInnen, die nach Köln kommen, begrüßt. Das wäre was, wo man wirklich dann nachdenken würde, trotzdem noch der Kontext da wäre und zumindest, ne, wäre halt einfach eine Möglichkeit, wenn man sagt, das ist zu radikal, dass wenigstens eine kontextualisierende Tafel da wäre, die nicht in Anführungsstrichen nur auf den, sage ich jetzt mal, Kolonialbereich Bezug nimmt, sondern wir wissen ja auch, ne, dass zum Beispiel ein Enthusiast war, was, ne, sozusagen das Mobilisieren für den Ersten Weltkrieg und so weiter betrifft. Ne? Ich will ja gar nicht sozusagen Opfer hierarchisieren und gegeneinander ausspielen. Wir müssen uns jedes einzelne Denkmal anschauen, jede einzelne Straße und immer gucken, wo ist was zu machen. Mal reicht ein Hinweisschild, das auf einen Unrechtskontext aufmerksam macht. Mal im Falle eines Kolonialverbrechers muss, wie wir es ja gerade schon von den Vorrednerinnen gehört haben, auch einfach vielleicht ein neuer Name her, der aber den Kontext, den Unrechtskontext weiterhin sichtbar lässt. Ne? Es macht keinen Sinn, dass wir dann irgendwie, ich sage jetzt mal überspitzt formuliert, irgendjemanden als Ersatz nehmen, der gar nichts mit dem Kolonialismus zu tun hatte. Ne? Und das ist das Wichtige. Aber wir können da nicht sagen, es gibt ein Schema F und das kann man für jede einzelne Gedenkstätte, Straße und so weiter anwenden.
An dieser Stelle eine Mail von Thilo Hempel. Er schreibt uns, wenn man Wilhelm II. Vom Sockel holen will, muss man auch die Hohenzollernbrücke umbenennen. Wenn man Kunstwerke aus dieser Zeit zurückgeben will, darf es keine Differenzierung geben, sonst nimmt das Thema nie ein Ende. Wie stehen Sie dazu, Frau Bechhaus-Gerst?
Also wir stehen ja noch am Anfang von diesem Thema überhaupt. Also insofern will ich auch gar nicht ans Ende denken, denn also ich denke mal auch, dass das nicht etwas ist, wo man nachher sagen kann, nach 2, 3, 5 Jahren, so, jetzt haben wir das Thema abgehakt und müssen uns jetzt nicht weiter damit beschäftigen. Dazu ist es zu weitreichend, weil eben die Themen struktureller Rassismus, wie wollen wir mit der Vergangenheit umgehen, um auch neue Perspektiven für die Zukunft zu entwickeln, im Zusammenleben und so weiter. Das ist ja ein Thema, was tatsächlich nicht abzuschließen ist. Nicht? Also insofern stehen wir jetzt eben am Anfang von einem Prozess, der sicherlich lange dauern wird. Und da muss man, denke ich mal, tatsächlich alles hinterfragen. Nicht? Also wir haben hier beispielsweise so eine gewisse Preußen-Verehrung und Preußen-Glorie bei uns. Ja, da müssen wir auch fragen, so wollen wir das weiterhin haben? Und nicht, also ich finde es ist berechtigt, zunächst mal tatsächlich alles zu hinterfragen. darüber zu diskutieren, natürlich auch eben mit der Stadtgesellschaft, mit den Bürgerinnen und Bürgern intensiv zu diskutieren und dann zu schauen, so was steht denn am Ende, nicht? Also warum nicht die Hohenzollernbrücke umbenennen, wenn es denn dann so tatsächlich am Ende von einem Diskussionsprozess steht? Was der Herr Palasi gesagt hat, finde ich auch wichtig. Wenn man zum Beispiel mit so einem Denkmal umgeht, wollen wir ja erstmal gerade einen Diskussionsprozess initiieren, nicht? Das heißt, man kann den Reiter runterholen, man kann es einpacken, man kann irgendwas damit machen, was den Blick irritiert der Betrachterinnen und Betrachter und eben halt tatsächlich Diskussionen hervorruft. Und dann kann man, und auch dafür gibt es Beispiele, ja auch diskutieren, so, was soll denn letztendlich mit diesem Denkmal passieren? Aber das ist, finde ich, erstmal ein längerfristiger Prozess, der dann zu so einer Entscheidung führen könnte.
Herr Charles, wie weit ist dieser Prozess? Wenn man jetzt hört, vielleicht die Hohenzollernbrücke umbenennen, wäre das eine Option?
Also so schnell geht es natürlich nicht, ja. Also es ist wirklich so mit diesen Expertengremien, also jetzt das postkoloniale Erbe der Stadt Köln, diese Experten, wie ich gesagt habe, unter Einbezug eben aller Akteurinnen, aller Gruppen der Gesellschaft, der Bevölkerung. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir diese Diskussion jetzt führen. Also sprechen wir am Ende über Entfernung oder optische Veränderung, über neue Beschriftung, über Erklärungen zum kolonialen Kontext. Ich glaube, das steht dann am Ende, was wir wirklich damit machen. Aber ich glaube, ganz wichtig ist das, was wir heute schon gehört haben, dass wir als Stadtgesellschaft hier eine Chance haben, unsere Stadt so zu gestalten, dass die unseren Werten auch entspricht, und zwar den Werten von heute, dieser wirklich diversen Stadtgesellschaft. Und ich glaube, dieser Diskurs, der bringt uns tatsächlich weiter. Und für mich ist gar nicht so das Ergebnis jetzt, wie dann die Brücke letztlich heißt, wichtig, sondern eben den Weg dahin jetzt zu beschreiten gemeinsam. Und wir staatseitig wollen einfach diese Möglichkeiten schaffen, die Gremien, den Einbezug aller ermöglichen, sodass wir am Ende nicht nur eine emotionale Diskussion führen, sondern eben eine, die auch fachlich unterlegt ist, die sich mit der Historie beschäftigt, aber eben auch mit unserer Zukunft. Und ich glaube, das gehen wir jetzt an. Wir haben es gehört, wir stehen da am Anfang. Aber immerhin, ich glaube, wenn man jetzt mit anderen deutschen Städten vergleicht, haben wir hier schon einiges getan. Und sind auf gutem Weg.
Wie sieht es denn aus? So ein Gremium hat wie viele Personen, aus welchen Kreisen, wie suchen Sie die aus? Und wie passiert das eigentlich, dass Sie ganz viel mitnehmen? Gibt es dann Abstimmungen am Ende über in der Kölner Bevölkerung oder vielleicht auch in der Berliner Bevölkerung, wenn es darum geht, eine Straße umzubenennen? Wie ist der praktische Prozess? Und dauert der Jahre? Jahrzehnte?
Ja, er dauert Jahre. Leider hätte ich jetzt fast direkt gesagt, oder ich habe es auch gesagt. Straßenumbenennungen sind beispielsweise in Köln Sache der Bezirksvertretungen. Das heißt, das ist also nicht etwas, was von oben sozusagen verordnet wird, sondern das entscheiden die verschiedenen Bezirke. Das heißt also, es kann oder wir auch als Gremium können nur Empfehlungen in dem Fall geben und werden auch gebeten, solche Empfehlungen zu geben. Unser ExpertInnen-Gremium zur Aufarbeitung des kolonialen Erbes besteht aus 12 ExpertInnen aus ganz unterschiedlichen Gruppen, Hintergründen, Initiativen, die da zusammenkommen, auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten, denke ich mal, und Interessen in der Arbeit. Es gibt allerdings auch noch ein weiteres Gremium der Stadt Köln, das sich speziell mit Straßennamen, mit problematischen Straßennamen beschäftigt. Das heißt also auch da auf der Ebene wird in den nächsten Jahren einiges passieren. Und wir kommen zusammen, um eben halt tatsächlich Perspektiven zu erarbeiten, die auch eben halt dann von der Politik weiterentwickelt, verabschiedet und so weiter werden können, in tatsächliches Handeln auch umgesetzt werden können.
Also ein langer Prozess. Am Telefon ist jetzt Saskia Allers aus Hamburg. Schönen guten Morgen, Frau Allers.
Ja,
jetzt kann ich Sie etwas besser verstehen, Frau Allers, genau. Was ist Ihre Haltung zu diesem Thema?
Ja, ich bin ganz positiv überrascht, dass dieses Thema hier besprochen wird, denn ich glaube, dass gerade zum Beispiel auch der Tod der Queen zeigt, wie wenig Aufarbeitung passiert, wie wenig Bewusstsein da ist. Ich bin jetzt gerade 30 Jahre alt. Ich habe in meiner Schulzeit das Thema Kolonialismus nie behandelt. Wir haben beispielsweise den Nationalsozialismus wirklich, entschuldigen Sie die Wortwahl, bis zum Erbrechen durchgekaut. Das kommt einfach nicht vor. Und ich glaube, dass das wahnsinnig wichtig ist, eben weil so viel Rassismus in Deutschland tagtäglich passiert, so viele meiner FreundInnen das erleben müssen. Und das ist einfach ein großer Teil davon.
Und das hat Ihnen gefehlt in der Schule? Und wie beurteilen Sie den aktuellen Stand der Diskussion jetzt?
In der Schule hat mir das nicht gefehlt, weil mir das überhaupt, ehrlich gesagt, nicht bewusst war als 14-, 15-, 16-Jährige. Das ist jetzt was, das ist ein Prozess, der einfach einsetzt irgendwie. Das sind aber auch Themen, das ist meine Bubble, in der ich bin, mit Themen, mit denen ich mich beschäftige. Und ich glaube, dass ja die Mehrheitsgesellschaft da wahnsinnig viel mehr Aufklärung und Information bräuchte.
Sie leben in Hamburg. Stoßen Sie da auf viele problematische Straßennamen oder Denkmäler?
Naja, das Größte steht irgendwie praktisch vor meiner Haustür. Ich wohne auf St. Pauli, der riesen Bismarck, der da steht. Solche Dinge sind natürlich irgendwie was, der thront hier über der ganzen Stadt. Ich glaube einfach, und ja, ich könnte Ihnen wahrscheinlich noch viel mehr nennen, wenn ich mehr im Thema wäre, aber auch da sieht man selbst ich, die mich dafür interessiere und die da irgendwie emotional angebunden ist. Ich kann jetzt nicht zehn Sachen aufzählen oder so.
Genau, aber wie gesagt, auf Bismarck stoßen wir wahrscheinlich in sehr vielen Städten und das ist nur ein Beispiel. Und Sie haben da einen ganz wertvollen Hinweis gegeben, was die Bildung auch betrifft, die Schule. Ich gebe das mal weiter, Frau Allers. Ist das so eine Lehrstelle, Frau Lehmann, ist das etwas, wo Sie sagen, das bekommt man auch gar nicht mit, da muss viel mehr passieren in der Bildungsarbeit?
Ja, genau, das hatte ich ja schon gesagt. Und also es tut sich jetzt auch in den Schulen, zum Beispiel in Köln, habe ich mitbekommen, mehr, aber es kommt immer noch sehr stark auch auf das Engagement der Lehrerinnen und Lehrer an, wie breit und gut und fundiert das dann tatsächlich im Unterricht thematisiert und vermittelt wird oder nicht, die Kolonialgeschichte. Und auch in der LehrerInnenausbildung an den Universitäten ist es so, dass Kolonialgeschichte, die deutsche Kolonialgeschichte, nur ganz marginal vorkommt. Also es gibt in der Einführungsvorlesung dann einmal 1,5 Stunden dazu und dann gibt es natürlich Lehrveranstaltungen, aber es sind keine Pflichtveranstaltungen. Und es wäre ja auch undenkbar umgekehrt, jetzt sich als Geschichtslehrerin, als Geschichtslehrer ausbilden zu lassen und dann nur mal so marginal NS-Geschichte gemacht zu haben. Und dann wollte ich noch ganz kurz anfügen, es ist auch falsch anzunehmen, dass sozusagen, es war Kolonialgeschichte und dann hat Deutschland sein Kolonialgebiet verloren und dann kam NS, und, also dann kam die Weimarer Republik und dann kam NS und das war was ganz anderes. Sondern auch nach dem Verlust der Kolonialgebiete mit dem Ende des Ersten Weltkriegs hatte Deutschland noch weiter koloniale Ambitionen und wollte tatsächlich bis 1942 weiter Kolonialmacht werden. Das heißt, auch die Nationalsozialisten hatten koloniale Ambitionen, hatten konkrete Pläne, Kolonialgebiete auch zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent zurückzugewinnen. Und deshalb haben wir ja auch so viele afrikanische Viertel, nicht nur in Köln, auch in anderen Städten, die Nationalsozialisten bewusst gegründet haben und die Straßennamen so ausgewählt haben, um an die einstige vermeintliche Größe des Deutschen Reiches zu erinnern. Und das heißt, wenn wir Geschichte verstehen wollen, auch wenn wir NS-Geschichte verstehen wollen, sollten wir uns auch mit der Kolonialgeschichte auseinandersetzen. Also es ist einfach nicht so, also es ist miteinander verwoben. Mhm. Das ist eigentlich mein Punkt, genau.
Und strahlt immer noch aus und wir kriegen die Folgen zu spüren.
Ja, natürlich, genau. Also das ist ja sozusagen, das hatte Frau Bechers-Gerst ja auch schon gesagt, durch die Black Lives Matter-Proteste infolge des Mordes an George Floyd ist ja bei viel, viel mehr Teilen der Gesellschaft angekommen, dass wir auch in Deutschland noch Rassismus haben, dass es auch hier nicht nur Alltagsrassismus gibt, sondern strukturellen Rassismus. Und das ist natürlich eine Chance. Und wo kommt dieser Rassismus eigentlich her? Der Rassismus kommt aus den Rassentheorien des 19. Jahrhunderts, mit denen Kolonialismus begründet wurde, die brutale Ausbeutung, Unterdrückung von Völkern im globalen Süden, der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts an den Herero und Nama, den die Deutschen verübt haben. Und da kommt der Rassismus her. Und auch wenn wir es nicht wollen, spielen einfach koloniale Narrative noch eine Rolle in unserem Blick in die Welt, in globalen Machtverhältnissen, in wirtschaftlichen Zusammenhängen, die immer noch bestehen. Und betrifft einfach immer noch auch nicht weiß gelesene Menschen in Deutschland, die benachteiligt werden, zum Beispiel bei der Wohnungssuche. Und letzten Endes betrifft es uns aber alle, weil wenn ich zum Beispiel als weiße Person auf Wohnungssuche bin und dann wird ein Mitbewerber abgelehnt, aufgrund dessen, dass er schwarz ist, dann bekomme ich das vielleicht nicht mit, aber trotzdem ist er Teil des Systems, in dem ich lebe. Und wenn ich das nicht möchte, dann muss ich einfach in die kritische Auseinandersetzung gehen. Auch in die kritische Auseinandersetzung der Privilegien, die ich bis heute als weiße Person habe, die historisch gewachsen sind seit der Kolonialzeit zum Beispiel.
Ja, vielen Dank, Frau Allers auch, und Gruß nach Hamburg, dass Sie uns den Hinweis gegeben haben, dass da auch ja in der Bildungspolitik noch viel passieren muss und dass da ein ganz anderes Bewusstsein vielleicht noch im Werden ist. Am Telefon ist jetzt Hans Salger aus Bremen. Oh. Schönen guten Morgen, Herr Salger.
Ja, guten Morgen.
Herr Salger, wie stehen, ja?
Ein Rauschen auf der Leitung, geht es trotzdem?
Ja, es rauscht etwas, vielleicht kommen Sie ganz kurz zum Punkt, was Ihnen wichtig ist.
Ja, also mein Punkt war, dass also ich habe überhaupt nichts gegen Umbenennungen, sowas finde ich sehr unproblematisch und kann man auch das kann man alles machen. Ich habe ein bisschen Angst, dass aus dem Blick verloren wird, dass auch heute noch Unrecht geschieht im Verhältnis zur dritten Welt. Ich wollte nur ganz kurz erinnern an die Fleischexporte, die subventionierten Fleischexporte der EU nach Afrika. Und an die Art, wie die Wechselkurse situiert sind, die irgendwie.
Okay, ist jetzt die Verbindung
dass die dritte Welt hochkommt.
Sehr schlecht, Herr Salger. Aber ich versuche das trotzdem aufzugreifen, dass Sie gesagt haben, dass das Umbenennen vielleicht relativ unproblematisch ist, aber wir den Kontext auch weiten müssen. Also, dass wir nichts, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht nur zurückgehen in die Geschichte und wie strahlt das auch das heute aus, sondern auch, wie sind unsere heutigen Beziehungen zu afrikanischen Staaten zum Beispiel und anderen Staaten. Herr Palasi, was würden Sie dazu sagen?
Also ich bin dankbar für diesen Redebeitrag, weil wir haben eben auch schon von Frau Lehmann gehört, dass die ganze Debatte, wenn es um Erinnerungsorte, Straßennamen und so weiter geht, ne, wir von der Spitze eines Eisbergs sprechen. Und was wir unter der Wasseroberfläche, ne, jetzt bildlich gesprochen, haben, die 90%, das sind eben nicht die sichtbaren, sage ich jetzt mal, Monumente und Straßennamen im Alltäglichen, sondern das ist ein Weltwirtschaftssystem, das ohne den transatlantischen Versklavungshandel und dann erst später die deutsche Kolonialzeit gar nicht entstanden wäre. Ne? Der Rassismus, der im 19. Jahrhundert zum Beispiel als Begriff zwar entwickelt worden ist, der hat sich ja de facto schon im 17. Jahrhundert in der Karibik vor allem und auch in den Amerikas entwickelt. Und heute, ne, also globale Arbeitsteilung, der Redner aus Bremen hat es ja gerade angesprochen, ne? Zum Beispiel unsere Subventionspolitik. Der menschengemachte Klimawandel, der in der Industrialisierung Phase des Kolonialismus begonnen hatte und der ja heute gerade die Weltgegenden am stärksten trifft, die am wenigsten für die, sage ich jetzt mal, Treibhausemissionen verantwortlich sind. All das können wir sozusagen nicht entkoppelt von kolonialen Umverteilungsprozessen, von der transatlantischen Umverteilungsgeschichte betrachten. Der Rassismus entstand, um dieses Unrecht sozusagen pseudo-ideologisch abzusichern. Und wenn wir dann heute diese Zusammenhänge nicht parat haben, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass dann Menschen sagen zum Beispiel, ach, wieso kommen die alle zu uns ins gemachte Nest, die Geflüchteten aus Afrika zum Beispiel, und sehen aber nicht, dass wir zum Beispiel mit Zoll- und Handelspolitiken versuchen, das aufrechtzuerhalten, was in der Kolonialzeit mit Gewalt etabliert worden ist. Ne, da könnte man jetzt noch viel weiter ins Detail gehen, aber deswegen der Redebeitrag von dem Herrn aus Bremen war sehr wichtig.
Das passt auch ein bisschen zu anderen Reaktionen, die wir haben. Einige sagen wiederum, das bisschen, was wir an Kolonialismus betrieben haben, müssen wir das so in den Vordergrund stellen. Und es gibt doch andere Nationen, die da ganz weiter vorne an der Front waren. Frau Bechhaus-Gerst, das kennen Sie?
Ja, das kenne ich. Das ist ja so das, was man so ein bisschen so neudeutsch Whataboutism bezeichnet. So, was ist denn mit den anderen Kolonialmächten? Das ist natürlich vollkommen richtig, dass auch die anderen Kolonialmächte den Auftrag haben oder für sich annehmen sollten, sich mit ihrer kolonialen Vergangenheit auseinanderzusetzen. Und es beginnt ja auch in anderen Ländern eine Auseinandersetzung ebenfalls. Vielleicht nicht so, wie man das gerne hätte, aber es ist sicherlich im Moment so eine zumindest kleine Bewegung in Europa da, dass sich verschiedene ehemalige Kolonialmächte zumindest in Ansätzen mit ihrer kolonialen Vergangenheit auseinandersetzen. Aber für mich ist ja das Entscheidende nicht, was andere Länder machen oder nicht machen, sondern eben das, was wir hier in Deutschland machen. Und es ist gerade ein großes Problem, dass die Bedeutung der deutschen Kolonialvergangenheit immer unterschätzt wurde, sage ich mal, beziehungsweise über die natürlich notwendige Aufarbeitung der NS-Zeit vernachlässigt wurde, vergessen, verdrängt wurde und so weiter. Und wir haben ja gerade schon gehört oder darüber gesprochen, dass die Kontinuitäten weit zunächst mal bis in die NS-Zeit reingingen, dass wir aber eben auch in Form dieses strukturellen Rassismus bis heute diese Auswirkungen in unserer Gesellschaft spüren, dass beispielsweise Deutschsein immer noch sehr stark mit Weißsein gleichgesetzt wird und viele Aspekte, die da eine Rolle spielen. Das heißt, die Kolonialzeit war nicht kurz und unerheblich, sondern sie wirkt bis heute nach.
Wir möchten jetzt Martin Grün Gelegenheit geben, noch kurz vor den Nachrichten Stellung zu nehmen. Aus Neckarsulm rufen Sie an. Schönen guten Morgen, Herr Grün.
Ja, guten Morgen in die Runde. Also ich bin jetzt etwas, also ich gebe Ihnen in vielem recht, diese Geschichte, dass das vor allem mit Bildung ist und dass natürlich jeder vor seine eigene Tür kehren sollte, also jedes Land die eigene Leiche im Keller zu beseitigen hat und nicht auf die anderen zeige. Was ich etwas kritisch sehe, ist, dass man aus dem öffentlichen Raum alles, was uns stören könnte, entfernt. Ich kenne das aus Berlin. Ich komme seit 30 Jahren jedes Jahr zweimal nach Berlin. Die Veränderung im Stadtbild, gerade im Zentrum unter den Linden von vor 30 Jahren, also noch vor der Vereinigung bis heute, ist extrem. Die Häuser sind, also die öffentlichen Gebäude, sind glatt geschmirgelt, sauber gerichtet, ordentlich. So waren sie nicht einmal zu ihrer Bauzeit. Die sehen aus, die Steine sehen aus wie frisch aus dem Steinbruch. Jede Spur des Krieges ist entfernt. Ja, nichts, was uns stören könnte, was Erinnerungen weckt, woran man sich reiben könnte. Und ich finde, wenn wir uns einig sind, dass das Entscheidende ja die persönliche Entwicklung des Einzelnen ist und die Erziehung und die Bildung, dann kann das doch nur funktionieren, wenn ich überall über was stolper, was stört. Zum Beispiel diese Stolpersteine, ne? Die sind ja auch nicht unumstritten, aber sie sind störend und deshalb wirken sie. Und genauso ist, denke auch mit Straßennamen oder mit sonst irgendwas oder mit dem Denkmal. Natürlich wird man das heute nicht mehr aufstellen, völlig klar. Aber es steht da und es steht aus einem bestimmten Grund und aus einem geschichtlichen Anlass. Und den kann ich ja nur rekapitulieren, wenn ich das dort noch finde.
Genau,
wenn
das
ich dort noch eine Tafel auf dem Boden finde.
Ich muss Sie leider unterbrechen, Herr Grün, die Nachrichten kommen gleich. Aber Sie haben wichtige Impulse genannt, die wir gleich nach den Nachrichten auch nochmal aufgreifen werden. Sie können uns wie immer noch anrufen unter 00800 446 4464 oder eine E-Mail schreiben an agenda@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk Agenda.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Die Agenda diskutiert noch bis 11.30 Uhr über die schwierige Aufarbeitung, wie Köln mit seinem kolonialen Erbe umgeht. Und weiterhin dabei sind Professor Marianne Bechhaus-Gerst, Professorin für Afrikanistik an der Universität Köln, Bibero Lehmann, Historikerin und Mitbegründerin der Initiative Decolonize Cologne, Serge Palasie, Afrikanist und Fachpromotor für Flucht, Migration und Entwicklung beim Eine Weltnetz NRW sowie Stefan Charles, Kulturdezernent der Stadt Köln. Und wir sind auch weiterhin gespannt, wie Sie über das Thema denken, in Köln, aber auch in anderen Städten. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Und wir haben in der letzten Stunde schon viel über Straßennamen gesprochen, problematische Straßennamen aus dem kolonialen Kontext, wo es um das Thema Umbenennungen geht, ob man auch neue Namen an dieser Stelle setzt, die möglicherweise aber durchaus auch was mit dem Thema zu tun haben. Ein anderer wichtiger Punkt bei dem kolonialen Erben sind die Museen, sind die ethnologischen Museen. Hier in Köln muss man natürlich auch gucken, was steht hier. Auch hier gibt es Kulturgüter aus Benin, auch hier gibt es Kulturgüter aus dem kolonialen Kontext, die geraubt wurden. Herr Charles, wie geht man da mit um, wenn man jetzt sieht, zum Beispiel im Rautenstrauch-Jost-Museum, gibt es dazu etwas?
Ja, natürlich. Also Im Grunde geht es um eine neue Positionierung. Das heißt, wie gehen wir in Europa, was ist unser Verhältnis zum globalen Süden? Und ein Teil dieses Verhältnisses ist diese Benin-Bronzen beispielsweise im Rautenstrauch-Jos-Museum. Da sind im Eigentum der Stadt Köln tatsächlich rund 100 Artefakte oder Objekte. Und die Verhandlungen im Moment laufen zwischen der deutschen Regierung und der Regierung Nigerias, wo man sich überlegt, was soll jetzt mit diesen Artefakten geschehen? Die sollen eigentlich jetzt zurückgeführt werden oder das Eigentum soll zuerst übertragen werden. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt. Der ist jetzt schon getan. Das ist eigentlich ein Regierungsgeschäft, wenn man so will. Und jetzt sind eben die Museen aufgefordert, in Verträgen zu beschreiben oder zu definieren, was das eben, also Restitution oder Repatriierung in dem Fall dieser Benin-Hofkunstwerke, was das wirklich bedeutet. Berlin hat jetzt schon einen Vertrag unterschrieben, das ist die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Das sind eigentlich ist die größte Sammlung, das sind 500 Objekte, wo man sich jetzt so geeinigt hat, dass man gesagt hat, ein Drittel der Objekte soll so bald wie möglich nach Nigeria zurück. Ein Drittel soll auf bestimmte Zeit zurückgeführt werden und ein Drittel soll als Dauerleihgabe in Berlin bleiben. Die wichtigste Frage dabei ist, wenn man natürlich Eigentum überträgt, ist es die Ausdifferenzierung, was geschieht dann mit diesen Werken, von denen man eigentlich das Eigentum ja schon übertragen hat, ob das eben auf Augenhöhe wirklich diskutiert werden kann, wer diese Rahmenbedingungen jetzt bestimmt. In Köln haben wir diesen Spezialfall, dass es eben ein kommunaler Besitz eigentlich ist. Und deswegen ist es besonders schwierig, weil das natürlich ganz viele Ebenen hat. Und wir in Köln werden jetzt diese Verträge Vorschläge machen, wie man diesen Vertrag abschließen kann und eine Vorlage machen für den Rat und der Kölner Rat wird dann darüber befinden und das versuchen wir noch dieses Jahr umzusetzen.
Ja, Frau Bichos-Gerst? Ja, mir fällt auf, oder mir fiel gerade auf, wie schwierig schon das Sprechen eigentlich darüber ist, nicht? Also Sie sprechen von Besitzübertragung, aber es ist ja Diebesgut. Nicht? Also das heißt, für mich auch ein Beispiel darüber, wie schwierig oder wie schwer wir uns immer noch damit tun, wirklich auch eine richtige, nicht von kolonialen Diskursen geprägte Sprache zu finden, wenn wir über dieses Thema auch Rückgabe, Restitution und so weiter sprechen. Nicht? Denn eigentlich ist es ja nun Besitz von Benin gewesen und ist es, wenn man so will, immer noch, denn nur durch die Tatsache, dass es gestohlen wurde, ist es ja eine gewaltsame oder unrechtmäßige Besitzübertragung. Also ich denke mal, es ist auch wichtig, dass wir auch eine Sprache entwickeln, tatsächlich über solche Themen überhaupt zu sprechen, die dem Rechnung trägt, was eigentlich passiert ist, dass es wirklich Unrechtkontexte waren oder sind, durch die solche Objekte, Artefakte oder wie auch immer wir sie bezeichnen, eben halt nicht nur nach Deutschland, sondern überhaupt natürlich nach Europa gekommen sind.
Sind da überhaupt die Akteure gleichberechtigt eingebunden? Wie kann man sich das vorstellen, wenn es um die Rückgabe von Benin-Bronzen geht? Sagt man, okay, dann nehmen wir hier die Vertreter auf der kulturellen, kulturpolitischen Ebene, dann gucken wir, wer ist da in der Regierung in Nigeria, wie versucht man da ja auch die entsprechenden Leute, die es betrifft, an einen Tisch zu bekommen, auch bei anderen Diskussionen um das Thema.
Das ist natürlich auch nicht unproblematisch, nicht? Also das Königreich Benin ist nun ja nun Teil des heutigen Nigeria und natürlich gibt es auch in anderen Ländern, wir kennen das auch aus Namibia, Diskussionen darüber, wer darf eigentlich hier sprechen, wer darf verhandeln, in dem Fall, wo genau gehen eigentlich die zurückgegebenen Artefakte hin, gehen sie nach Nigeria, gehen sie nach Benin, das sind natürlich alles sehr komplexe Prozesse, die natürlich auch vor Ort zu Diskussionen, Problemen, Auseinandersetzungen und so weiter führen.
Ja, Herr,
Das ist wirklich sehr interessant und das haben wir auch an den Gesprächen natürlich festgestellt. Da gibt es einen Museumsbund in Nigeria, das sind natürlich Museumsprofis, die würden auch gerne dann ein Museum betreiben, wo man diese Werke sieht. Dann gibt es die Regierung, da gibt es dieses Königreich Benin. Aber letztlich ist es ein bisschen wie hier. Es ist gar nicht so unterschiedlich, das haben wir in diesen Gesprächen festgestellt. Also auf der einen Seite gibt es Akteure eben auf Regierungsebene, Bundesebene. Jetzt gibt es eine Kommune hier in Köln, da gibt es einen preußischen Kulturbesitz. Also so unterschiedlich sind wir dann am Ende auch nicht. Das, und das muss man halt verhandeln. Aber es ist natürlich so, dass nicht jetzt aus Deutschland diktiert werden soll, wie man sich in Nigeria organisieren soll. Und ich war also in diesen Gesprächen, vor allem mit dem nigerianischen Museumsbund, da können wir wirklich auf Augenhöhe sprechen, weil das sind absolute Museumsprofis und das läuft also unglaublich konstruktiv, diese Gespräche.
An dieser Stelle möchte ich Reinhard Leue begrüßen, aus Hamburg ruft er an. Schönen guten Morgen, Herr Leue.
Ja, guten Morgen, seien Sie gegrüßt.
Herr Leue, wie gehen Sie mit diesem Thema um, dem kolonialen Erbe? Was ist Ihnen da wichtig?
Zunächst einmal muss man gerade bei solchen Themen heutzutage sehr vorsichtig in der Sprachwahl sein. Man wird gerne in eine Ecke gestellt, in die man absolut nicht gehört. Ich muss sagen, ich habe familiäre Hintergründe. Ich sage mal, ich habe einen afrikanischen Migrationshintergrund, weil meine Eltern in Afrika geboren sind. Aber ich bin weiß. Mein Großvater ist 1854 geboren. Das ist merkwürdig. Ich bin 1953 geboren. Uns trennen fast, mein Großvater, uns trennen 100 Jahre. Und er ist 1885 nach Afrika gegangen, um damals da die Verträge mit Sansibar und so weiter auszuhandeln. Und nun kommt Bismarck ins Spiel. Die junge Hamburger Bürgerin, die ihn auch schon angerufen hat, sagte, ja, da steht ja dieser schlimme Bismarck. Da muss man mal genau gucken. Die Tatsachen sind ein wenig verdreht. Es ist nicht so, dass Bismarck ein Förderer der Kolonien war, sondern er war strikt ablehnend. Das Land Deutschland sei nicht reich genug, um sich den Luxus von Kolonien leisten zu können, äußerte er einmal. Und die Kolonien waren lediglich ein Mittel zur Provokation Englands und der Gedanke, einen Keil zwischen England und Frankreich zu schieben. Und damit wollte er die Spannung zwischen Deutschland und Frankreich verringern. Das muss man auch sehen. Das ist übrigens nachzulesen bei Norbert Plötzl über Bismarck, der Wille zur Macht. Bei meinem Großvater ist auch einiges nachzulesen, denn er hat ziemlich viel geschrieben. Das war August Leue. Der spielt in Afrika, dann sind sie Internet gucken. Der hat mehr Internet-Einträge als ich. Ich wollte nur sagen, mir liegt gerade der deutsche Kolonialatlas von 1905 vor. Da ist schon so eine Tabelle über die Bevölkerung. Und in Ostafrika gab es insgesamt 2845 Bürger, deutsche Bürger, die in Ostafrika, also im heutigen Tansania,
gesiedelt haben. Genau, worauf wollen Sie hinaus, Herr Leue? Was ist Ihnen wichtig?
Diese 30 Jahre Geschichte, das war sicherlich kein rühmliches Blatt. Worauf will ich hinaus? Ich will darauf hinaus, dass man auch Fakten, zum Beispiel wie man mit Bismarck umgeht, das kann ich nicht verstehen. Und wie weit wollen wir zurückgehen in der musealen Betrachtung? Wollen wir Hermann der Cherusker, aber auch kein freundlicher Mensch? Und alle kriegführenden Parteien.
Aber relativiert das das?
Es relativiert überhaupt nichts, nur es wird nicht beachtet. Darüber wird nicht nachgedacht. Wir müssen uns eher damit beschäftigen, das, was der Bremer Bürger gesagt hatte. Wie gehen wir heute mit Afrika um? Afrika ist deshalb wirtschaftlich so danieder, weil wir hohe Zölle bei Einfuhren verlangen für alle gewerblichen Güter. Alle Güter, die Afrika bietet, wie Kakao, Kaffee und so weiter, das ist der Zollsatz gegen Null. Das heißt, im Extrem passiert Folgendes. Es werden Stoffe in Ostasien hergestellt. In Deutschland werden sie verfeinert. Und werden dann nach Afrika als die sogenannten wunderhübschen Kitengis verkauft. Das heißt, die afrikanische Industrie, wird überhaupt gar nicht die Chance gegeben, sich zu entwickeln. Und das ist der Skandal, dass vor 100 Jahren dort Unrecht getan worden ist. Das ist, mag sicherlich sein, aber bitte das auch mal gerade.
Aber das zeigt natürlich, wie lang und alt diese Wurzeln sind in der Geschichte, auf die Sie uns gerade hinweisen wollen. Und auch die
Wurzeln sind im Nationalsozialismus noch viel schlimmer.
Genau, und die Ambivalenz natürlich auch bestimmter historischer Persönlichkeiten.
Ja, aber dann muss man sie auch mal richtig zitieren. Ja, und das tut man eben nicht. Und da bin ich also ganz, ganz giftig kann ich da werden. Ich bin übrigens kein Verfechter von Bismarck, der auch natürlich tolle Sachen gemacht hat.
Aber
er hat auch schlimme Seiten. Er hat die Sozialversicherung in Deutschland geschafft und nun muss man ihn in Hamburg vom Sockel zerren, weil er irgendwann mal gesagt hat, nö, Kolonien will ich gar nicht.
Genau, Herr Palasi möchte gerne darauf Bezug nehmen.
Ja, das mache ich auch gerne. Also natürlich ist es auch immer wieder bei mir die Frage, wenn ich Bildungsarbeit mache, ich sage immer ab der 9. Klasse bis 99, wo fangen wir an? Ja, ich meine, keiner, der sich ernsthaft mit Geschichte befasst, romantisiert, sage ich jetzt mal, auch Kontexte, die jetzt halt nicht einen Kolonialkontext haben. Ne? Aber wir haben jetzt den Fokus hier gerade, deswegen konzentrieren wir uns darauf. Und ein ganz wichtiges Ding ist halt einfach, weil es fiel zum Beispiel auch Hermann der Cherusker, dass viele Unrechtskontexte, der Mensch ist leider Gottes immer wieder zueinander nicht gerade freundlich, aber was der Kolonialismus als Novum geschaffen hat, sind diese Farbgefängnisse, ne? Also rassistisch geprägtes Denken, was sozusagen Menschen allein durch einen Blick, ne, also irgendwie hierarchisiert. Das war vorher nicht so der Fall. Ne? Es gab kulturelle, es gab religiöse Gründe und so weiter. Und das hat dafür gesorgt, dass aber nach Unrechtskontexten so GewinnerInnen und VerliererInnen sich relativ schnell irgendwie sozusagen untereinander emanzipieren konnten. Das ist durch den im Kolonialismus geschaffenen Rassismus nicht ohne weiteres möglich. Rassifizierte Menschen leiden sozusagen noch durch diese Unrechtskontexte allein aufgrund Sichtbarkeiten, die äußerlich sind. Und das ist ein großer Unterschied. Bismarck ist natürlich eine wichtige Sache. Natürlich wissen wir, wenn wir uns damit befassen, dass er ja nicht derjenige war, der gesagt hat, wir brauchen jetzt halt so kurz nach der Reichsgründung irgendwie auch noch Kolonien. Aber dass Deutsche schon immer Handelsinteressen hatten, dafür braucht es keinen offiziellen Kolonialbesitz. Das, glaube ich, kann man nicht abstreiten. Also schon, ich sage immer salopp formuliert, mit Kolumbus und Co. waren deutsche Kaufleute, Bankiers und so weiter mit dabei und haben den transatlantischen Versklavungshandel, der lange vor der offiziellen deutschen Kolonialzeit stattgefunden hat, überhaupt erst mit ermöglicht. Ich sage nur, die Augsburger Handelshäuser zum Beispiel, Fugger und Welser waren mit dabei. Die erste deutsche Aktiengesellschaft, 200 Jahre vor der offiziellen deutschen Kolonialzeit, die Brandenburgisch-Afrikanische Kompanie, die spekulierte im Prinzip im Geschäft, im Handel mit versklavten AfrikanerInnen. Das heißt also, auch wenn der Bismarck kein offizieller Befürworter von, sage ich jetzt mal, de facto offiziellem Kolonialbesitz war, Handelsinteressen zu Lasten Dritter, die waren in Deutschland schon längst etabliert, die hätte Bismarck nicht erst sozusagen sich aus dem Ärmel ziehen müssen und das ist sehr wichtig, weil ich sage immer wieder salopp, vor der deutschen Reichsgründung war ja hier nicht irgendwie so ein schwarzes Loch und auf einmal hat sich das Deutsche Reich gegründet und plupp waren wir da. Wir sind schon die ganze transatlantische Umverteilungsgeschichte mit dabei gewesen. Das muss man einfach ganz klar sehen.
Mhm. Dazu passt auch eine Mail, die wir bekommen haben von Malte Koos. Er schreibt, der Kern der Kolonialgeschichte sind nicht die Denkmäler, Straßennamen und so weiter, sondern die Taten und was daraus entstanden ist. Heute brauchen wir keine Kolonien mehr, wir haben die Wirtschaft. Der Wirtschaftskolonialismus unterdrückt die Entwicklungsländer, schreibt er zum Beispiel. Frau Lehmann.
Ja, ich finde, also zum einen finde ich es auch einen ganz wichtigen Aspekt, das war jetzt hier in der Mail und auch bei dem Hörer, der sich davor gemeldet hatte, das zu verstehen, dass die ungerechten Wirtschaftsstrukturen, die wir heute haben und die den afrikanischen Kontinent auch so negativ betreffen, dass das eben neokoloniale Verhältnisse sind oder wie Herr Palasi in der ersten Stunde das auch formuliert hatte, dass es eben heute immer noch das Instrument sind, die Zoll- und Handelspolitiken, mit denen versucht wird, das aufrechtzuerhalten, was damals in der Kolonialzeit eben auf brutale Art und Weise etabliert wurde an wirtschaftlichen Strukturen. Das ist das eine und dann das andere, das ist mir auch ganz wichtig, das nochmal klarzustellen, weil jetzt beim letzten Anrufer haben wir gehört, natürlich war das kein rühmliches Blatt, die deutsche Kolonialzeit. In der ersten Stunde wurde auch thematisiert, ob das wirklich so schlimm war, weil die faktische Kolonialzeit war ja verhältnismäßig kurz, endete 1919 ja schon wieder. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts durch die Deutschen während der deutschen Kolonialzeit verübt wurde. Im damaligen Deutsch-Südwestafrika, heute Namibia, an den Volksgruppen der Herero und Nama. Und das ist natürlich bekannt. Es gab da jetzt Verhandlungen zum Thema erstmal Anerkennung des Völkermordes und auch Reparationen. Diese Verhandlungen wurden aber nur von der Bundesregierung mit dem namibischen Staat also mit der namibischen Regierung geführt. Nachfahren der Betroffenen saßen überhaupt nicht mit am Verhandlungstisch, was schon mal ein Skandal ist aus meiner Sicht. Und jetzt sind diese Verhandlungen abgeschlossen worden. Und Deutschland hat sich jetzt dazu bereit erklärt, einen gewissen Betrag zu zahlen, aber in Form von Entwicklungshilfegeld und oder Entwicklungszusammenhaltsgeld. Ich weiß nicht genau, wie der offizielle Begriff ist, aber das ist, finde ich, auch ein Unding und zeigt ganz deutlich, dass auch die Haltung letztlich neokolonial und äußerst problematisch ist, weil es eigentlich sagt, ja, wir haben zwar damals einen Völkermord begangen und das war Unrecht, aber wir wissen trotzdem heute immer noch, was besser für euch ist. Ihr seid immer noch unterentwickelt, ihr müsst euch so entwickeln, wie wir uns das vorstellen, so unter dem Motto, wir haben die Instrumente, euch zu helfen und ihr könnt nicht eigenständig ständig mit dem Geld umgehen. Und das ist einfach sehr problematisch.
Ganz genau. Und jetzt ist Hermann Bührig am Telefon aus Wangels, ruft er an. Herr Bührig, schönen guten Morgen.
Ja, einen schönen guten Morgen.
Sie verfolgen auch die Diskussion zu den Museen, zu den Straßennamen, zu unserer kolonialen Geschichte, zum Völkermord, wie wir gehört haben. Wie stehen Sie dazu, wie unser Umgang mit dieser Geschichte ist?
Also ich denke, man sollte bei den Leuten, von denen man heute allgemein weiß, dass es bedenklich war, die Denkmäler und so weiter durch Tafeln kennzeichnen und eine Information reinschreiben, damit jeder weiß, mit wem das zu tun hatte. Dadurch, dass die Sachen entfernt werden, wird ja nichts anders. Die Geschichte ist die gleiche. Und ich finde es besser, wenn die Geschichte, die schon mal passiert ist, auch in Erinnerung bleibt, damit es nicht ein zweites Mal passiert.
Das, und wie macht man diese Erinnerungen? Haben Sie da?
Ja, indem man ganz einfach dort bei dem Denkmal eine Informationstafel ranbringt, sodass diejenigen, die sich informieren wollen, dort informieren können und selber entscheiden können, ob sie das im Kopf behalten oder ob sie das nicht behalten. Dadurch, dass es verändert wird oder entfernt wird, wird ja nichts anders. Mhm. Die Geschichte, wie sie geschehen ist, die bleibt.
Genau, und dann knüpft man vielleicht auch an das an, was Herr Grün vor den Nachrichten gesagt hat, dass man guckt, wie kann man den Blick verändern auch. Vielleicht kann man auch, wir haben Stolpersteine gehört, wir haben andere Aspekte gehört. Herr Charles.
Ja, allein das Wissen um die Geschichte, das verändert ja schon etwas. Also ich bin zum Beispiel 1954 zur Schule gegangen, oder das war erst die Einschulung. Und ich habe bis zum Studium nichts vom Dritten Reich in der Schule zu hören bekommen. Auch danach nicht.
Das passiert immer mit der entsprechenden Zeitverzögerung. Also das merken wir. Manchmal gehen 100 Jahre ins Land, um an den Völkermord der Herero und Nama zu erinnern. Also
das sollte keine 100 Jahre dauern.
Das sollte wahrlich keine 100 Jahre dauern. Herr Charles möchte gerne noch darauf eingehen, genau, was Sie sagen.
Genau, also Herr Bührig, das war eigentlich ganz spannend und das lässt sich ganz genau auch so übertragen auf die Verhandlungen, die wir im Moment mit den Vertretern aus Nigeria führen zur Restitution, weil man eben genau sagt, es soll ja ein Teil eigentlich auch des Konvoluts jetzt der Benin-Bronzen eben auch in Köln verbleiben, weil die ja gar nicht wollen, dass das alles weg ist. Die wollen ja die zukünftige Zusammenarbeit der Museen und der Museumsleute, dass wir eben mit diesen dann Dauerleihgaben auch weiterhin Projekte machen, dass wir über diese Dinge sprechen, dass wir eben diesen Dialog starten. Und ich glaube, darum geht's. Also man will das nicht verschwinden lassen, sondern man will, glaube ich, einen gemeinsamen Weg für die Zukunft jetzt entwickeln. Und ich finde, das gerät oftmals ein bisschen in Vergessenheit, weil diese Chance, die sich für uns immer wieder damit auftut. Und ich sehe das eben nicht als was Negatives oder uns geht hier etwas verloren, sondern wir gewinnen jetzt eigentlich unglaublich viel dazu. Und eigentlich sind auch diese Gespräche, so wie ich das erlebe, immer unglaublich konstruktiv. Und ich glaube, es lohnt sich wirklich immer wieder darauf zu fokussieren. Und ich glaube, das höre ich auch immer wieder aus dieser Diskussion heute, dass es doch auch ein Anliegen ist von vielen.
Auch ein Anliegen von vielen Hörern, die sagen, man kann die Geschichte nicht auslöschen. Man muss auf die problematischen Zeiten hinweisen, die Spuren, die Ecken und Kanten. Man kann nicht alles entfernen. Aber die Frage ist natürlich auch, wie geht man auch in Zukunft mit Geschichte um, mit unseren ganzen kolonialen Kontexten? Frau Bechhaus-Gerst.
Darüber diskutieren wir ja gerade. Also ich denke, da sind wir gerade in einem konstruktiven Prozess, hier Ideen zu entwickeln. Wichtig ist, ich denke, das ist ja auch aus allen Beiträgen hier hervorgegangen, ist, dass sehr viel mehr Wissen über die Kolonialgeschichte in ihren Aus- und Nachwirkungen vermittelt werden muss, in die Gesellschaft rein. Ein ganz wichtiger Aspekt, der mir hier noch ein bisschen gefehlt hat, ist, dass die meisten Menschen, ich bin ja auch sehr viel in der außeruniversitären Bildung tätig, sehr viele Menschen auch überhaupt nicht darüber nachgedacht haben, dass das ja für die ehemalig kolonisierten Länder, Volksgruppen und so weiter noch absolut präsent ist, dieser Teil der Vergangenheit, nicht? Also hier wird immer schnell gesagt, das ist ja schon lange her, hat keine Relevanz mehr und so weiter. Da zum Beispiel auch das Wissen zu vermitteln, dass das ja für die Gesellschaften im globalen Süden noch sehr präsent ist, dass sie die Folgen noch ganz konkret spüren in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Nicht also wirtschaftlich, durch fehlenden Landbesitz, ganz einfach auch durch Ängste, sag ich mal auch, die noch existieren aus dieser Zeit, nicht? Also wir reden viel über Namibia, aber in Tansania zum Beispiel, ehemalige Kolonie Deutsch-Ostafrika, gab es ja auch einen großen Kolonialkrieg, den Maji-Maji-Krieg mit 300.000 Toten, wo auch die Folgen gerade auch noch im Süden des Landes noch ganz klar zu spüren sind, auch ein Wissen über diese Zeit ja noch da ist. Also da muss einfach noch ganz viel passieren, um dieses Thema also tatsächlich in der Gesellschaft ganz breit zu verankern.
Frau Lehmann, was muss noch passieren? Was ist Ihnen wichtig in unserer Schlussrunde?
Also ich finde das auch einen ganz wichtigen Aspekt, was Frau Bechers-Gerst gerade gesagt hat, ne? So wie wir sozusagen in unseren Familiengeschichten, wir haben Großväter, Großmütter, die das NS-Regime miterlebt haben, so gibt es im globalen Süden auch oftmals noch Großeltern, die das Kolonial, also die den faktischen Kolonialismus auch miterlebt haben. Aber ein Gedanke noch, also es wurde jetzt viel diskutiert, es muss nicht alles weg und wir brauchen eine kritische Auseinandersetzung. Ja, absolut, definitiv. Ich habe auch schon mehrfach gesagt, das sind gerade die Dinge im öffentlichen Raum, wie Straßennamen, Denkmäler und so weiter, sind auch einfach Chancen, um da in eine kritische Auseinandersetzung zu gehen. Und gleichzeitig finde ich die Frage aber auch wichtig, wen wollen wir eigentlich noch ehren? Weil Straßennamen sind eigentlich immer, nicht eigentlich, sind bewusst gewählt, um Menschen zu ehren. Und da ist dann schon die Frage, wen wollen wir noch ehren oder können wir dann nicht umbenennen und einen Perspektivwechsel schaffen, indem wir zum Beispiel nach kolonialen Widerstandskämpfern
Das wäre benennen. Zum Beispiel ein wichtiger Punkt, den wir vielleicht noch machen können. Herr Palasi, was ist Ihnen wichtig?
Ja, es ist mir wichtig, dass sich die Erkenntnis durchsetzt, dass es hier um Glaubwürdigkeit geht. Ja, also alle Aspekte, die hier kleingeredet werden, wenn es um Kolonialismus geht, das konnten wir lange machen, weil wir international sagen konnten, der Stärkste hat Recht. Das ändert sich, globale Mächtekonstellationen ändern sich und unsere hehren Werte, die ja an sich gut sind und die wir auch in der Welt versuchen zu propagieren, wenn wir die selber nicht leben, ne, und konsequent umsetzen, dann bin ich mir sicher, werden das zunehmend auch außereuropäische, außerwestliche Dritte gegen uns verwenden. Und im eigenen Interesse, nicht aus Altruismus, muss dieses koloniale Erbe angegangen werden.
Das machen wir mal kurz als Schlusswort. Die Diskussion über das koloniale Erbe und den Umgang damit, sie beschäftigt uns weiter, auch über die heutige Agenda-Sendung hinaus. Vielen Dank, Marianne Bechhaus-Gerst, Bibero Lehmann, Serge Palasi und Stefan Charles, dass Sie hier mitgediskutiert haben. Dank auch allen Hörerinnen und Hörern für Ihre rege Beteiligung. Hier geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Ihnen noch einen schönen Tag wünscht Dörte Hinrichs.